Heute zu Gast der Gründer der Modefirma Armed Angels, Martin Höfeler.
Naja, ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Sachen, ne? Also das Design ist natürlich nicht weniger wichtig, weil ich glaube, im ersten Schritt kaufen Menschen etwas, weil es ihnen gut gefällt. Ja? Und das muss bei uns auch so sein. Wir können das nicht kompensieren. Wir können nicht sagen, es gefällt dir nicht, aber es ist nachhaltig. Das ist auch keine Lösung. Sondern eine Lösung ist es dann, wenn es dir gut gefällt, wenn der Preis akzeptabel ist für dich und wenn es dann noch nachhaltig ist. Ich glaube, dann kaufst du eher bei uns als woanders.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Mein wöchentliches Vodafone-Update für euch. Was passiert gerade bei den Kollegen in Düsseldorf? Eine ganze Reihe von Dingen, insbesondere im Bereich Internet der Dinge. Das ist ja nichts Neues, dass die Kollegen dort stark unterwegs sind. Ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt. Wir sind ja auch gemeinsam auf Future Connect Tour. Da gibt es eine ganze Reihe von Showcases zu erleben. Jetzt hat Vodafone auch noch die Firma Grandcentrix übernommen. Ich habe es bei Gründerszene gelesen. Ein Startup aus Köln, 150 Mitarbeiter. Grandcentrix vernetzt bestimmte oder verschiedenste Geräte. Zum Beispiel die Tony-Boxen. Also hier waren ja mal vor ein paar Monaten die Gründer der Tony-Boxen im Podcast. Die hätten ihre Geschichte nicht schreiben können ohne Grandcentrix, wenn ich das richtig verstanden habe. Und jetzt gehört die Firma zu Vodafone. Man kann also gespannt sein, was im Bereich IoT, Vernetzung von Geräten demnächst noch so alles kommt. Aus der gemeinsamen Mischung von Grandcentrix und Vodafone noch mehr Know-how, noch mehr Manpower. Am besten ihr hört rein in den Podcast Digitale Vorreiter hier mit Christoph Bursek. Da werden solche Cases vorgestellt oder ich werde es demnächst möglicherweise auch hier in Kurzform erzählen.
Ich finde Marketing unter anderem dann immer spannend, wenn es darum geht, etwas zu differenzieren oder Aufmerksamkeit für etwas zu bekommen, das aus sich selbst heraus sich eigentlich kaum mehr differenziert oder kaum mehr Aufmerksamkeit bekommen würde. Zum Beispiel T-Shirts zu verkaufen, halte ich für extrem schwierig, weil es einfach so viele Anbieter gibt und weil es halt so schwierig ist, sich mit einem T-Shirt-Produkt irgendwie zu differenzieren. Es geht ja eigentlich nur noch über das Marketing und dann ist Marketing quasi die zentrale Wertschöpfung. Dann haben wir uns umgeschaut und gefragt, naja, wer kann denn darüber noch berichten? Und wir haben ja zuletzt immer mal wieder auch Fashion-Unternehmer zu Gast gehabt und das hat mir immer viel Spaß gemacht. Deswegen fand ich super, als es die Chance gab, den Martin Höfeler, den Gründer von Armed Angels, zu sprechen und ein bisschen seine Geschichte zu verstehen und zu begreifen, wie er diese Firma auf zig Millionen Umsatz, wird er gleich erzählen, aufgebaut hat, aus dem Nichts heraus, warum er eigentlich das angefangen hat. Er wollte gar kein Modeunternehmer sein, sondern er wollte ganz andere Ziele erreichen. Und wie er das heute sieht, wie er auch sozusagen die Nachhaltigkeit in diesem, der doch, sagen wir mal, aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten sehr schwierigen Fashion-Business sieht und all diese Fragen, wie man heute sich halt differenzieren kann in diesem Markt, das haben wir besprochen und ich finde, das ist ein sehr guter Kickoff fürs neue Jahr. Wir werden sicherlich den einen oder anderen Fashion-Kollegen auch weiter bei uns präsentieren. Es gibt ja auch bei uns im Mai eine eigene Fashion-Bühne, wo echt super Leute weltweit, die da ganz ungewöhnliche Sachen machen, in der Branche präsent sein werden. In dem Falle ein Auftakt ins OMR-Jahr und insbesondere ins OMR-Fashion-Jahr, wenn man so will. Also, viel Spaß direkt rein in den Podcast mit Martin Höfeler von Armed Angels. Was? Er macht seit 13 Jahren nachhaltige, ökofreundliche Mode, ist Gründer von Armed Angels. Herzlich willkommen, Martin Höfeler.
Danke, dass ich hier sein kann.
Moin. Ist das so korrekt? Also seit 13 Jahren?
Absolut.
Und ihr habt das damals schon gespürt und heute sind alle unterwegs?
Haben wir das damals schon gespürt? Weiß ich nicht so genau. Wir haben das damals angefangen, tatsächlich aus totaler Überzeugung, einfach weil wir gemerkt haben, da passieren Dinge so, wie wir die nicht für richtig halten und wir müssen da was anders machen. Und und heute ist, glaube ich, so, dass das tatsächlich so nach 13 Jahren auch bei anderen Leuten angekommen ist dass da jetzt eine ganze Menge drauf aufspringen.
Was hast du denn vor Armed Angels gemacht?
Ich habe das ja aus dem Studium heraus gegründet. Ja. Das heißt, ich habe versucht, ein BWL-Studium hinter mich zu bringen und bin bis zu kurz, also heute gibt es das ja gar nicht mehr, also früher war es ja auf Diplom. Das heißt, es gab ein Vordiplom und dann ein Diplom. So, ich bin bis kurz nach dem Vordiplom gekommen und habe während des Studiums jemanden kennengelernt, den Anton, mit dem ich das zusammen dann gegründet habe. Und wir haben eigentlich relativ schnell gemerkt, so diese klassische Karriereleiter, wir hatten ein paar Praktika hinter uns jeweils und das war nicht unser Ding. Ja? Also irgendwo in einem Unternehmen anfangen zu arbeiten, um dann zu gucken, hast du nach 5 Jahren 2 Fenster oder 3 Fenster an deinem Büro, hast du einen Parkplatz vor der Tür oder nicht? Und dann irgendwo Clean Desk Policy irgendwo reinzukommen mit Anzug, und das war überhaupt nicht unseres. Wir haben einfach gesagt, wir müssen unser eigenes gründen. Und darüber haben wir uns eigentlich kennengelernt und haben dann nach kurzer Zeit so viele Tausende von Ideen gewälzt, dass da, ja, da war einfach gut Potenzial, irgendwie was zu machen. Und dann, so hat es eigentlich angefangen.
Und bist du denn besonders modeaffin gewesen oder heute oder so?
Überhaupt nicht. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, also, ja, Mode, ich mache das nicht, weil ich Modedesigner bin oder werden will, sondern was eigentlich haben wir damals halt gesagt, weil diese ganzen hunderte, tausende von Ideen, die wir hatten, irgendwie kamen wir an so einen Punkt, wo wir immer wieder Freunde von uns diese Ideen vorgestellt haben. Und eigentlich war das immer so, dass das der eine fand es gut, der nächste fand es nicht so gut, und dann haben wir weiter überlegt, und irgendwann so nach einem Jahr überlegen und hin und her wälzen, war es eher so, dass wir fast gar nichts angefangen hätten als etwas, ja? Und dann haben wir uns eigentlich so eine entscheidende Frage für uns damals gestellt. Und zwar haben wir uns gefragt, was eigentlich für uns im Arbeitsleben denn wirklich wichtig ist, ja? Also zu sagen, so will ich nicht, ist das eine. Aber dann zu sagen, okay, wie will ich denn, finde ich, ist halt eine viel entscheidendere Sache. Ja? Weil kritisieren ist immer einfach, aber hinterher besser machen bzw. für sich das Richtige finden, ist was ganz anderes. Ne? Und dann haben wir eigentlich für uns so einen kleinen Filter entwickelt und gesagt, okay, was muss ein Unternehmen für uns eigentlich sein? Was muss man eigentlich machen? Was müsste es tun, damit wir da die nächsten 10, 20, 30 Jahre dran arbeiten wollen? Und haben dann gesagt, okay, auf der einen Seite muss es etwas sein, was ein physisches Produkt herstellt. Zweites Thema ist, wir müssen was machen, was kreativ ist, weil uns relativ schnell langweilig geworden ist. Da hat man ja auch gemerkt, so viele hunderte Ideen, bevor man die erste anfängt, hat man schon die nächste. Also muss man aufpassen, dass man etwas macht, was sich weiterentwickeln kann und was irgendwo auch... Und das hat, haben wir immer gesagt, so dass mit Kreativen zusammenzuarbeiten, selbst kreative Dinge zu machen, dabei wird einem einfach nicht langweilig. Und das Dritte war, etwas zu machen, was einen gesellschaftlichen Mehrwert hat. Etwas, was halt von Anfang an sich richtig anfühlt, was unseren Werten entsprochen hat. Nicht irgendwie viel Geld verdienen und dann irgendwann in einem hohen Alter Geld nehmen und irgendwo hinspenden, um das Gewissen zu erleichtern, sondern von Anfang an was zu machen, was es schafft, Unternehmertum zu verbinden mit idealistischen Vorstellungen und die Welt ein Stück besser machen. So ist das entstanden, und mit Mode hatten wir eigentlich überhaupt gar nichts zu tun, sondern die erste Idee oder die Grundidee war eigentlich dann, nachdem wir diesen Filter auf alles angewendet haben, T-Shirts zu machen, T-Shirts einzukaufen von anderen Marken und dann mit Künstlern gemeinsam über die ganze Welt verteilte Künstler Prints zu gestalten und die dann online zu verkaufen und an verschiedene Charity-Organisationen zu spenden. Wir hatten damals viel Kontakt hier auch in Hamburg mit dem Benny Adrian, der Viva Con Aqua gegründet hat. Das fanden wir einfach großartig, solche Sachen zu unterstützen. Und das war so eigentlich die Grundidee. Also Mode, würde ich sagen, war jetzt absolut nicht der Hintergrund, sondern eher irgendwie was Kreatives zu machen, was tatsächlich den Status quo einfach verändert. Nicht das zu machen, was alle machen, sondern Geschäft oder Unternehmertum zu verbinden mit dem, was man eigentlich sonst eher in einer NGO vermuten würde.
Okay, und jetzt mittlerweile, um es mal einmal kurz zusammenzufassen, seid ihr bei ungefähr 40 Millionen Euro Umsatz?
Ja, so, wir sind auf dem Weg auf die 40 Millionen, würde ich sagen. Ja.
Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
Wir sind jetzt etwas über 90.
Also, man verkauft aber jetzt wirklich zweimal im Jahr volle Modekollektion unter dem Label Armed Angels, dazu gehören dann Hoodies und T-Shirts und alles Mögliche.
Genau. Es hat, wie gesagt, ne, angefangen mit T-Shirts, hat sich dann weiterentwickelt. Das hat auch etwas damit zu tun, so wie Produkte hergestellt werden. Gerade in unserem Bereich, wenn es darum geht, wirklich Sachen nachhaltig zu machen, ist das Allerwichtigste, dass du weißt, wo wird etwas hergestellt und wie wird es zusammengesetzt, und diese Supply Chain, die in der Mode halt unglaublich lang ist, weil niemand alles macht, sondern sehr viele kleine Teilbereiche da drin sind, vom Anbaurohstoff über Herstellung Garn bis zum Herstellen eines Stoffes, dem Färben eines Stoffes und dann hinterher konfektionieren, sind halt ganz viele verschiedene Stufen.
Aber wie ist das, also wie habt ihr es geschafft? Habt ihr Investoren irgendwie schnell aufgenommen oder wer hat euch sozusagen das erste Geld gegeben?
Das erste Geld haben wir uns selbst gegeben. Das ist aber nicht so lange gut gegangen, denn irgendwann war es verbraucht und wir haben halt festgestellt, beziehungsweise eigentlich ist die Geschichte eben so gewesen, dass wir am Anfang T-Shirts einkaufen wollten. Da hätte es auch noch funktioniert. Dann haben wir aber gemerkt, die T-Shirts, die wir so eingekauft haben und bedrucken wollten, die haben uns alle nicht gefallen. Qualität war nicht gut, Schnitt war nicht gut, Passform, irgendwas war hatten wir immer zu meckern. Und dann haben wir halt gegoogelt, wie macht man eigene T-Shirts. Und da war dann auch klar, als wir dann unsere erste Produktion in Gang gesetzt haben und eben auch wissen wollten, wo produzieren wir das und wie produzieren wir das, und das in der Nähe von Deutschland und nicht irgendwo ganz weit weg und unter richtig guten Bedingungen, da war dann halt klar, wir kommen mit dem eigenen Geld nicht mehr aus. Und dann haben wir, damals sind wir dann auf Investorensuche gegangen. Ich kann mich da noch gut dran erinnern, Anton und ich waren halt erst mit Mitfahrgelegenheiten unterwegs. Später haben wir dann ein eigenes Auto gemietet und andere Leute mitgenommen, weil wir festgestellt haben, dass das noch günstiger war. Und sind eigentlich durch ganz Deutschland gekurvt und haben halt versucht, Leute zu gewinnen, die auf der einen Seite uns irgendwie weiterbringen als nur Geld geben und auf der anderen Seite aber auch sich für so eine Idee begeistern lassen. Und das war gar nicht so einfach, weil wenn du zu einem Investor gehst und ihm sagst, es geht nicht nur um Profit, sondern es geht auch um was Gutes tun, dann
wer hat's am Ende gemacht?
Ist da jetzt nicht so jeder begeistert von. Am Ende haben wir ein paar Business Angel damals überzeugen können. Zum Beispiel hier aus Hamburg, die beiden Gründer damals von AOL Europa.
Jan-Henrik Büttner.
Genau, den Jan-Henrik Büttner und den Andreas von Blottnitz. Die beiden waren eigentlich so mit die Ersten. Dann noch davor eigentlich, muss man sagen, haben wir den Axel Schmiegelow dazu gewinnen können von Denkwerk aus Köln.
Und ich glaube, Videoload hat er auch gemacht oder so, ne?
Ja, Sevenload, genau.
Sevenload, ja,
genau. Da ist er irgendwann mit eingestiegen, genau. Und dann haben wir noch einen Investor dazu gewinnen können, der tatsächlich in Hongkong sitzt, Schweizer ist und so eher aus dem Investmentbereich kommt, aber damals über so ein Business Angel Network zu uns gestoßen ist und irgendwann gesagt hat, hey Jungs, ich finde das einfach großartig, was ihr macht. Der hatte halt schon ein bisschen Erfahrung mit Modemarken, kaufen, verkaufen und so weiter. Und auch wenn das jetzt nicht so unser Ansinnen war, damals irgendwas zu verkaufen, also das Unternehmen zu verkaufen, war es trotzdem so, dass wir gesagt haben, okay, das ist jemand, der Erfahrung mit einbringen kann. Und so waren so die, das waren so die ersten Investoren.
Was kam in den Folgejahren an Investoren dazu?
Wir haben, also tatsächlich sind wir, muss man eigentlich sagen, ich komme halt selber aus einer Unternehmerfamilie und bin, würde ich sagen, ich bin ein eher konservativer Unternehmer. Ja? Also mir ist wirklich wichtig, etwas langfristig aufzubauen, nicht etwas aufzubauen, um es zu verkaufen. Und das heißt, wir haben uns erstens am Anfang unglaublich wenig Geld ausbezahlt. Ja? Also ich weiß nicht, wie es so in deinen Anfangsjahren waren, aber wir haben die ersten 5 Jahre 1.000 Euro brutto uns bezahlt als Gründer und Geschäftsführer. Haben halt immer versucht, so schnell wie möglich irgendwie unser eigenes, also tatsächlich operativ profitabel zu werden. Das war für uns halt irgendwie das Wichtigste. Wir waren dann mal kurz vor der Pleite, muss man sagen, konnten damals guterweise noch einen weiteren Investor aus dem Logistikbereich hinzugewinnen. Das war auch so die Frage damals, machen wir die Logistik weiter selber oder nicht? Am Anfang haben wir natürlich alles selber gemacht, Pakete selber gepackt und so weiter. Irgendwann ist das einfach zu viel geworden. Und dann haben wir uns entschieden, den als Investor mit aufzunehmen und gleichzeitig als Logistiker. Und,
Was ist denn dein Geld aus deiner Familie, ist da nie reingeflossen?
Nein, das war mir auch super wichtig.
Also darf man fragen, weil ich kriege häufig den Vorwurf, wenn Leute Erfolgsgeschichten präsentieren, ja, das sei ja, weil man aus irgendwie oder manche Leute auch aus besonderen Startbedingungen sozusagen kommen. Was macht denn deine Eltern oder deine Familie als Business?
Die sind eigentlich, also kommen aus einem ganz anderen Bereich, sind auch nicht meine Eltern, sondern eher meine Großeltern und Urgroßeltern, die ein Familienunternehmen hier in Deutschland aufgebaut haben, eher im Bereich so typisch deutsche Ingenieurskunst, sag ich mal. Was ich aber glaube, ist, was viel wichtiger ist, sind eigentlich zwei Sachen. Erstens, mir war das auch immer total wichtig, dass hinterher niemand sagt, du hast das ja nur geschafft, weil da war schon vorher Geld oder sowas. Ja. Deswegen ist mir schon immer wichtig gewesen, dass das komplett nichts miteinander zu tun hat, weil ich immer beweisen wollte, dass das aus mir selber heraus passiert. Ja. Und deswegen ist das komplett getrennt voneinander. Das, was ich aber trotzdem denke, ist, dass man natürlich irgendwo so ein bisschen Werteempfinden dann mitbekommt. Ja? Wenn du in einer Unternehmerfamilie irgendwie groß geworden bist, dann werden dir eben auch da Werte vermittelt. Und ich glaube, das ist auch was, was einen total prägt und was, glaube ich, auch ein bisschen anders ist, wenn man Unternehmen von vor 30, 40, 50 Jahren sieht und wie die sich entwickelt haben und diesem typischen Startup oder der Startup-Mentalität, also irgendwie Venture Capital finanziert, alles auf eine Karte, entweder es klappt oder es klappt nicht, dann machen wir als Nächste. Das sind halt komplett verschiedene Gedankenansätze und ich würde sagen, Armed Angels ist viel mehr so aufgebaut, wie ein Unternehmen vor 30 Jahren aufgebaut war oder 40 oder 50.
Aber dann Co-Gründer Anton, habe ich also als Side Note auch mal vor 10 Jahren oder so in der Gründungsphase kennengelernt, hat uns, glaube ich, hier auch jemand aus dem Umfeld von Jan Büttner, meine ich mich zu erinnern, irgendwie damals ein Intro gemacht, ob ich mit Marketing irgendwie helfen könnte oder so, also lange, lange her. Mhm. Aber der ist nicht mehr dabei, ne?
Nee, der ist schon lange nicht mehr dabei. 2012, glaube ich, ist der Anton bei uns rausgegangen. Wir haben einfach so nach knapp 5 Jahren Zusammenarbeit haben wir gemerkt, dass wir einfach unterschiedliche Vorstellungen davon hatten, wie wir das machen wollten. Und sind da durch eine echt so für uns anstrengende, schwere Phase gegangen. Glaube ich, würde Anton jetzt hier genauso sagen. Und sind eigentlich jetzt so im Nachhinein froh, dass wir da durchgegangen sind und das ein gutes Ende gefunden hat. Ja? Also das war eine Zeit so, ich bin dann zuerst aus dem Unternehmen rausgegangen und Anton hat es alleine weitergemacht. Dann musste ich irgendwann wieder zurückkommen und es ist irgendwann so gewesen, dass es hat uns keinen Spaß mehr gemacht, das zusammen weiterzubringen. Und ich glaube, wenn man an so einem Punkt ist, dann ist es besser, einen klaren Schnitt zu ziehen und die beste Entscheidung für beide irgendwie versuchen zu treffen. Das ist nicht einfach, hat uns echt viel Zeit gekostet. Aber im Nachhinein rentiert es sich, weil der Anton macht jetzt was Neues.
Was macht er jetzt?
Der macht jetzt Taschen in Berlin. Wir haben immer noch Kontakt, guten Kontakt, ne? Wir sind immer noch miteinander befreundet und ich finde, das ist eigentlich viel wichtiger in so einer Situation. Es war damals auch nicht so, dass das jetzt ein Unternehmen war, was irgendwie geflogen ist, ne? Also so 5 Jahre nach Start waren wir bei, ich glaube, 1,2 Millionen Euro Umsatz oder sowas. Das war gerade so viel, dass wir irgendwie uns und unsere Mitarbeiter damit einigermaßen finanzieren konnten. Ich glaube, das war auch so ein bisschen einer der Gründe.
Sind wir heute sehr profitabel?
Wir sind profitabel, ja. Und zwar
was kann man mit so einer Modemarke für eine Profitabilität erreichen jetzt mit eurem Modell?
Okay, also was du mit einer Modemarke erreichen kannst und was du mit unserem Modell erreichen kannst, das sind zwei Welten. Ja. Mit einer Modemarke, also es gibt durchaus Marken im Bereich Bekleidung, Mode, die halt ein 30% EBIT haben. Ne? Also das ist absolut machbar, weil wenn einmal irgendwo Marke aufgebaut und dann irgendwie Produkt skaliert, dann ist das...
So ein Nakitano zuletzt oder sowas.
Zum Beispiel, ne?
Die haben ja was damit auch Umsatz gemacht? Also was wird da so kolportiert?
Ich kann dir da keine Details zu sagen. Sowas, ja. Absolut, also weiß ich nicht, ob es mehrere hundert... Ich kann dir nichts sagen, weiß ich nicht. Ist auch, glaube ich, ein gut gehütetes Geheimnis, ja? Also ich kann dir da nichts zu sagen. Aber wie gesagt, ist machbar. Mit unserem Modell ist nicht machbar. Ja, also ein 30% EBIT ist völlig unrealistisch. Wir haben uns ein Ziel gesetzt. Wir haben halt gesagt, okay, wenn wir irgendwann schaffen, ein EBIT von 15% zu schaffen, dann wäre das eigentlich super, ja, weil dann machst du irgendwo so ein Net Profit von 10% und das ist eine Sache, da kann man halt irgendwie super von leben. Das Unternehmen auch, man kann auch investieren und man kann vor allem auch unabhängig bleiben. Und ich glaube, das muss ein Ziel sein für eine Marke, die auch eine gewisse, eine gewisse Ethik hat. Ja? Also ich möchte mich nicht abhängig von irgendwas machen.
Okay. Erklär mal, wie ihr dann sozusagen jetzt aus den ersten Jahren, wo ihr dann auf kleinem Niveau unterwegs wart, ein paar hunderttausend Millionen Umsatz, jetzt Richtung 40 Millionen, was war der große Sprung, wie hat das geklappt?
Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt war damals, dass wir, wir waren ja eine reine Online-Marke, ja, wir haben quasi...
Die D2C?
würde man richtig sagen. Heute würde man das sagen, ja. Damals hat man gesagt, okay, das ist eine Marke, die einen Online-Shop hat und das eigentlich bevor irgendwie Vermarktungsmöglichkeiten existierten. Ne? Also ich meine, muss man so 13 Jahre zurück, war Zalando nicht vorhanden. Amazon war in Deutschland jetzt auch noch nicht riesig. Ich kann mich noch gut an die erste Fernsehwerbung von denen erinnern. Facebook gab es in Deutschland nicht. Es gab StudiVZ. Online-Marketing im Bereich Mode war gleich null. Diese ganzen Magazine, die es heute gibt und die alle irgendwie jetzt ihren Online-Bereich haben, die waren damals, hatten die eine Seite, da wolltest du nicht drauf bewegen.
Das heißt, diese ganzen
Plattformen haben
alle nach vorne gepusht.
Die haben uns nach vorne gepusht, naja, eben nicht, ne? Das war so ein bisschen das Problem, ja, dass es einfach keinerlei Marketingmöglichkeiten online vorhanden gab.
Aber als sie dann kamen, die Marketingmöglichkeiten?
Ja, ich glaube, der Push für uns war eigentlich eher, dass wir irgendwann entschieden haben, wir gehen in den Wholesale. Mhm. Also wir gehen eigentlich eher raus aus dem reinen Online hin zu, wir verkaufen auch im stationären Bereich. Weil,
an wen so?
Boah, wir haben mittlerweile knapp 1000 Points of Sale, ja, also 1000 verschiedene Retailer-Stores, die uns verkaufen.
Irgendwelche Ketten, die man kennt oder sowas?
Absolut, ja. Das geht von Bräuninger hin zu hier in Hamburg Backyard zum Beispiel, der auch so mehrere Filialen hat, genau. Aber also wirklich ganz weitreichend von eher so als Concept Store, die wirklich sagen, okay, wir verkaufen nur nachhaltige Produkte, bis hin zu ganz konventionellen Läden, die uns mit
auch jetzt Wormland oder sowas? Also keine Ahnung, ich überlege, ja. Oder Ensens oder so?
Ja.
Oh, okay. Auch, und ja. Wie erreicht man die? Das geht dann klassisch über Messeauftritte oder macht man dann da sozusagen Hausbesuche oder wie muss man sich das vorstellen?
Also klassischerweise geht das so, dass man sich eine große Telefonliste macht und erstmal versucht, da anzurufen und sich vorzustellen. Und meistens wird man von 10-mal, 9-mal abgewimmelt und beim 10. Mal hat man dann das Mitleid eines Einkäufers, der sagt, naja gut, komm doch mal vorbei. Also es ist echt ein hartes Geschäft. Wird irgendwann leichter, wenn eine Marke wahrgenommen wird als Marke, aber am Anfang ist es ein hartes Geschäft. Das Gute ist aber, du hast Menschen, mit denen du reden kannst. Ja? Das ist halt im Online-Marketing geht es viel um Zahlen, Daten, Segmentierungen und so weiter. Aber dass du halt wirklich mit einer Person redest und weißt, okay, kommt das an, was ich mache oder kommt das nicht an, was ich mache, ist halt meistens nicht der Fall. Da ist das anders. Ne? Da gibt eine Liste von 10.000, 20.000 Stores, die es in Deutschland gibt. Da gibt es irgendwen dahinter, der ein Einkäufer ist oder ein Geschäftsführer ist oder dem der Store dort gehört, wie auch immer es ist. Die kann man anrufen und da kann man vorbeifahren und die kann man versuchen zu überzeugen von dem, was man tut. Und dann, wie du auch gesagt hast, gibt es natürlich Messen, die das eben auch unterstützen. Das war für uns total wichtig, weil Leute tatsächlich, also Menschen, Konsumenten nehmen eine Marke eher dann wahr, wenn du sie in einem Umfeld positionierst, wo sie ohnehin gerade auch so etwas erwarten. Ja? Also ich bin in einer ganz anderen Bereitschaft, wenn ich irgendwo in die Stadt gehe und in einen Store von Bräuninger gehe, dann gehe ich da ja aus einem gewissen, da gehe ich da ja hin mit einem Grund. Ja? Ich gehe da ja nicht hin, um einen netten Tag zu haben, sondern ich gehe dahin, weil ich Mode kaufen möchte. Und wenn du dann dort wahrnimmst, es gibt etwas Neues, etwas, was anders denkt oder so, dann ist da viel eher die Wahrscheinlichkeit, dass du das wahrnimmst, als wenn ich dir, weil du auf dem Weg bist mit deinem Fahrrad durch Hamburg, ein Plakat zeige, was du dir dann merken musst und irgendwann hoffentlich online vielleicht kaufst.
Also, eigentlich, was du sagst, ist ja so ein bisschen eine Aussage, aus der man herauslesen kann, dieses Thema Direct-to-Consumer, Internetmarken aufbauen, das funktioniert nicht so gut, wie man das in der Theorie meint, sondern ohne den Wholesale oder ohne wirklich an den Point of Sales, die man nicht besitzt, auch präsentiert zu werden, hat man fast keine Chance.
Das würde ich jetzt so gar nicht sagen. Ich glaube, es gibt für alles eine Zeit und dann auch pfiffige Menschen, die einen Kanal zum Beispiel ausnutzen. Ja? Also wenn ich jetzt irgendwo an Direct-to-Consumer-Brands denke, dann fällt mir sofort sowas wie Daniel Wellington ein, diese Uhrenmarke, die halt über Influencer-Marketing enorm gewachsen sind. Und ich glaube, die sind dann auch irgendwann in Wholesale gegangen, aber eher so als Verlängerung und nicht als am Anfang gestartet. Ich glaube, es geht schon. Ja? Also Machbar ist das. Ich glaube nur, dann musst du so einen Kanal auch hundertprozentig beherrschen und ausnutzen. Und es muss auch das richtige Produkt dafür sein, richtiger Preispunkt dafür sein und so weiter. Also es kommen, glaube ich, ein paar Dinge zusammen, die dann notwendig sind. Und irgendwann kommt halt jeder Kanal auch an so Grenznutzen, ne? Also so einfach Kostenpunkte, die so hoch werden, dass es sich nicht mehr lohnt. Und tatsächlich ist es so, wir haben uns jetzt in diesem Jahr relativ viel auch mit Marktforschung beschäftigt, um halt irgendwie zu identifizieren, okay, wo sind denn überhaupt die Kunden, wie schaffen wir es denn, diese ganze Idee größer zu machen, als sie jetzt ist. Denn schlussendlich ist das große Ziel bei uns. Wir erreichen und verändern nichts, wenn wir nicht auch eine Menge an Konsumenten davon überzeugen. Also dann sind wir immer eine kleine Nische und in dieser riesigen Industrie ein Tropfen auf den heißen Stein. Insofern müssen wir dafür sorgen, dass wir mehr Menschen von uns überzeugen und davon, dass es eben eine andere, bessere Alternative gibt. Und wenn du dich dann damit beschäftigst, so wie funktionieren Konsumenten und dann auch siehst, tatsächlich, wie viele Leute online kaufen und auch Mode online kaufen, dann ist das was, also wenn man die Zahlen sieht, was komplett anderes, als was man vorher denkt. Ja? Also in Europa sind es 12% des Umsatzes im Modebereich, die online gemacht werden. Dafür, dass jeder davon erzählt, wie Amazon wächst, wie Zalando wächst, wie online wächst, finde ich, sind 12% gar nicht so ein großer Markt. Und wenn man dann weiß, wie viele Modemarken es da draußen gibt und wie viele mittlerweile auch online verfügbar sind und wie viele Retailer es gibt, die sich auf online spezialisieren, dann ist da ein enormer Wettbewerb von Marken, Händlern und so weiter für 12% des Marktes. Ne?
Aber was war denn am Ende der Kanal, den ihr identifiziert habt nach der Marktforschung, nach der Recherche? Also was ist denn dann sozusagen die Lösung, wie man Leute von eurer Message besser erzählen kann?
Also erstmal haben wir identifiziert, dass es halt, wie gesagt, wenn 12% online, dann sind es auch entsprechend 88% offline, ne? Und das sollte man nicht vernachlässigen. Und deswegen, glaube ich, haben wir damals genau das Richtige gemacht, intuitiv zu sagen, wir sind eben nicht eine Marke, die rein online ist, sondern eine Marke, die eben auch im Wholesale vorhanden
auch
ist.
Auch in der Kommunikation?
Absolut. Wir haben halt mit den Händlern ja auch gemeinsam die Marke dann positioniert, beziehungsweise vor allem dafür gesorgt, dass sie bekannter wird. Ja? Also,
was haben wir da gemacht, ganz konkret?
Zum einen sind wir gerade am Anfang, haben wir sehr stark gesetzt auf eher kleinere Läden, also eher Boutiquen, Partner, wo jemand im Laden drin steht, der
erklären kann, was
es genau, ist. Ja, der erzählt, der so eine Geschichte auch weitergeben kann. Das würde ich jetzt mal behaupten, findet halt bei so größeren Häusern nicht unbedingt mehr statt. Mhm. Aber gerade in kleineren Läden ist das so und das ist unglaublich wertvoll. Und diese ganzen Menschen, die da wirklich für die Marke, hinter der Marke stehen, die bewusst einkaufen und verkaufen, die sind ein großer Teil der Erfolgsgeschichte. Und dann gilt es, wenn man dann auch in Läden weiter wächst, die größer sind, gilt es natürlich irgendwie deine Marke und die Inhalte der Marke am Point of Sale auch zu vermitteln. Ne? Und da sind wir gerade dabei, nach einem eigenen Shop-in-Shop-Konzept ein eigenes zu entwickeln, wo es eben darum geht, nicht nur Produkt darzustellen und das in möglichst effizienter Art und Weise, ja, also so und so viele Teile auf dem Quadratmeter und so weiter, sondern vor allem auch die Geschichte darzustellen. Also was ist denn an uns anders als an den anderen, weil wir davon überzeugt sind, dass diese Kombination aus beidem auch hinterher den Kunden überzeugt.
Aber eigentlich müsste doch in den letzten, sagen wir mal, 1-2 Jahren nochmal richtig bei euch großes Wachstum stattgefunden haben, weil man hat das Gefühl, dieses euer Thema, das ihr vor 13 Jahren angefangen habt, ist jetzt sozusagen noch nicht im Mainstream, aber zumindest in ganz neuen Zielgruppen angekommen. Sehr viele Leute versuchen, nachhaltig zu konsumieren, darauf Wert zu legen.
Ist das so?
Also ist meine Wahrnehmung.
Deine Wahrnehmung als Marketing-Spezialist, der halt irgendwie sagt, okay, ich gucke mir an, wie Statistiken sind und was die Aussage von Menschen ist? Oder deine Wahrnehmung jetzt mal so, wenn du dich selbst betrachtest, kaufst du tatsächlich bewusst Dinge, die nachhaltig sind?
In vielen Bereichen schon, ja. Also im Modebereich nicht ausschließlich, aber also bei Nahrungsmitteln oder bei Reisen und so mache ich mir da auf jeden Fall jetzt mehr Gedanken als vielleicht noch vor 10 Jahren. Und ich glaube, also ich beobachte es halt generell in ganz vielen Werbebotschaften. Also nach H&M geht es raus, spricht von Nachhaltigkeit. Wir müssen gleich mal darüber sprechen, was es überhaupt sein soll, Nachhaltigkeit. Das ist ja so ein sehr dehnbarer Begriff und irgendwie alle reden davon. Und es ist ja auch so ein bisschen politisch korrekt, das irgendwie jetzt gerade zu sagen. Aber so ist die Frage, was ist das eigentlich genau? Aber dennoch habe ich das Gefühl, es kommt jetzt überall und alle versuchen dir, sei es nun im, also du trägst ja selber, weiß nicht, Veja-Turnschuhe mit diesem V drauf, sieht man jetzt auch überall, da ist auch die Nachhaltigkeit drin und in ganz vielen, ich höre dann irgendwie von Adidas, die machen Turnschuhe aus Plastikmüll und so weiter und so weiter. Das ist halt überall und ja auch nicht nur im Modebereich, sondern halt auch im Lebensmittelbereich, im Mobilitätsbereich. Hat euch das besonders gepusht oder nicht?
Also ich glaube, tatsächlich ist halt so, dass das Bewusstsein steigt. Ja, das kann man ganz deutlich spüren. Ich glaube, dass vor allem auch getrieben durch so eine Fridays for Future oder Greta Thunberg-Bewegung, definitiv. Und das ist gut und richtig so. Wenn man sich aber jetzt tatsächlich damit beschäftigt, zu sagen, okay, wie viele Leute würden tatsächlich nachhaltig kaufen, dann sind die Aussagen so, dass das halt irgendwie eher um die 70% der Menschen tatsächlich sagen. Ja, also 70% der Menschen sagen, ich würde eher nachhaltig kaufen. Wenn man dann aber sieht, was sie tatsächlich tun, dann sind das große Unterschiede. Ne? Also was dann tatsächlich gekauft wird, sind gerade jetzt im Modebereich nicht unbedingt die nachhaltigen Teile. Ja?
Also wie man das auch, ja, wenn man sich mit Marketing auskennt, dann ist man nicht überrascht. Also viele Leute sagen das eine oder fühlen das eine, wenn es dann wenn Preis auf den Preis um den Preis geht, dann ist man wieder ganz woanders. Ja?
Also absolut. Wenn es um Preis geht und auch wenn es um so das Bewusstsein muss halt auch gestärkt werden. Ja? Also wenn man jetzt an Nachhaltigkeit denkt oder wenn man erstmal sagt, okay, wo ist denn das Problem? Nämlich, dass wir in einer Zeit leben, wo wir halt völlig über die Maßen Ressourcen benutzen, die nicht nachwachsen werden. Wenn man sieht, dass wir CO2 ausstoßen und damit den Klimawandel forcieren, und dann irgendwo gucken, okay, was sind da für Lösungen, dann würde man jetzt auch nicht unbedingt denken, dass Mode etwas damit zu tun hat. Ja, also würde ich jetzt auch selber nicht dran denken. Ja, also es geht um, in erster Linie denkt jeder, wenn es darum geht, nachhaltiger zu leben, besser zu leben, dann denkt jeder an Transport. Ja, jeder denkt ans Fliegen, glaube ich, jeder denkt ans Autofahren. Eventuell denkt man auch noch an Lebensmittel, ja, also dass Lebensmittel irgendwie einen Unterschied machen. Der Bio-Apfel, der ist irgendwie, glaube ich, schon angekommen.
Oder Fleischessen oder sowas.
Fleischessen, exakt. Energie, wie bezieht man seine Energie? Woraus wird die Energie gewonnen? Das alles, ja. Aber Mode, glaube ich, hat man jetzt nicht als erstes auf dem Schirm. Tatsächlich ist aber halt so, dass Mode die größte Konsumgüterindustrie der Welt ist. Also es gibt keine größere Konsumgüterindustrie als das Thema Bekleidung. Und Bekleidung funktioniert halt so, dass sie entwickelt wird, um sie zu verkaufen und irgendwann wegzuschmeißen. Und dann, um halt neue Dinge zu verkaufen. Und dieses Thema ist in den letzten 10, 20 Jahren durch das Thema Fast Fashion so getrieben worden, dass es einfach Unsummen an Bekleidungsstücken gibt, die produziert werden, zum Teil noch nicht mal mehr getragen werden und ohne dass sie getragen werden, einfach irgendwann weggeschmissen werden. Und das ist halt einfach für unser System hier auf Dauer ist es nicht tragbar. Ja, jetzt ist es halt tatsächlich so, dass eine ganze Menge Firmen auf diesen Zug aufspringen. Hast du ja gerade schon gesagt, ja, so die H&Ms, die Adidas und so weiter dieser Welt, die irgendwo sehen, okay, da ist ein Thema beim Konsumenten und da müssen wir eine Antwort für haben. Die Frage ist halt, wie nachhaltig ist das wirklich? Ja? Also wie ernst ist das gemeint? Ist das halt so, dass man bereit ist, alles dafür umzustellen? Ist man bereit, irgendwie höhere Kosten zu akzeptieren, weniger Margen zu akzeptieren, eventuell sogar weniger Umsatz? Weil was Fast Fashion ausmacht, ist, dass sie versuchen, einem Kunden immer mehr zu verkaufen und nicht weniger. Ja? Also ein H&M, das ganze Geschäftsmodell basiert darauf, dass sie ihren Kunden einmal die Woche in den Laden bekommen, damit der was Neues kauft. Ansonsten klappt das Ganze nicht, weil die Margen, absoluten Margen bei so einem Produkt.
Also das heißt, du sagst, was die da erzählen, sind. Ist reines Window Dressing oder Greenwashing oder wie man es nennen möchte, das ist aber nicht relevant.
Es kommt immer darauf an, wer es erzählt, glaube ich. Ja? Ich würde jetzt ich glaube schon, dass da Inhaberfamilien vielleicht dahinter sind, die das tatsächlich, die das gerne ändern würden, die gerne so ein Unternehmen anders sehen würden. Aber dann ist immer die Frage, funktioniert das auch mit dem Geschäftsmodell, was man da betreibt? Ne? Und ich glaube, da müssen dann halt Antworten für gefunden werden. Also damit das halt tatsächlich, damit das wirklich Substanz hat, reicht es halt nicht, 30 Millionen Euro in eine Marketingkampagne zu investieren, sondern da muss man ja dann auch entsprechend liefern.
Was ganz Neues bei uns, und zwar eine Partnerschaft mit dem Medianet Berlin-Brandenburg. Finde ich eine extrem starke Partnerschaft, weil das Medianet Berlin-Brandenburg macht Folgendes. Es ist getragen von den Ländern, wie der Name schon sagt, und ermöglicht es Mitgliedsfirmen, Sichtbarkeit zu gewinnen nach außerhalb der Region, Kunden zu gewinnen, aufzufallen sozusagen, seine Geschäfte zu entwickeln auch außerhalb von Berlin und Brandenburg. Und deswegen haben die Kollegen Partnerschaften mit verschiedenen größeren Ausstellungen oder Messen, so wie bei uns. Und dann gibt es einen Stand vom Medianet und da können dann kleinere Firmen, die jetzt vielleicht selber keinen eigenen Messestand bei uns machen würden und nicht die Möglichkeit hätten, bei uns sichtbar zu werden, können dann als Teil des Standes dabei sein. Das gilt vor allem natürlich für Firmen, die jetzt schon Mitglied sind, aber auch für solche, die noch nicht Mitglied sind, es werden wollen oder halt ein bisschen höheren Tarif bezahlen müssen. Aber generell gibt es jetzt also die Chance, wenn ihr aus der Region Berlin-Brandenburg kommt, bei OMR zu sein, zu nochmals Konditionen, die wir so nicht anbieten, außer halt über den Stand von Berlin-Brandenburg, von dem Medianet. Deswegen informiert euch medianet-bb.de/OMR. Die Ansprechpartnerin heißt Juliane Herzberg beim Medianet Berlin-Brandenburg. Optimale Kandidaten kommen aus dem Bereich Content-Marketing, E-Commerce, HR, Influencer-Marketing und all diesen anverwandten Bereichen. Es gibt bereits die Agentur Instinct 3 oder den Bezahlungsdienstleistungsanbieter Micropayment, die fix dabei sind.
Beschreib mal in Kürze, was ihr anders macht jetzt als andere Modemarken im Sourcing oder im ganzen Geschäftsmodellansatz, was euch nachhaltiger macht. Ne? Oder wenn man jetzt sagt, Adidas, die machen das mehr oder weniger Marketing und weiß nicht, tunen hier und da ein bisschen. Was macht ihr fundamental anders, dass ihr sozusagen mit größerer Sicherheit sagen könnt, wir sind wirklich nachhaltig und wir haben wirklich eine andere Zielsetzung?
Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass das bei uns dieser Wille, etwas anders zu machen, in der DNA des Unternehmens verankert ist. Es gibt keinen dieser 90 Mitarbeiter, der bei uns arbeitet, der nicht davon überzeugt ist, dass sich etwas ändern muss und bereit ist, dafür 10%, 20%, 30% mehr zu geben, etwas zu verändern. Das ist einfach nicht existent. Ja? Also das finde ich ist so die Grundvoraussetzung. Bei uns ist das wirklich so, dass das gelebt wird. Wir wollen das unbedingt. Jeder der Leute, die bei uns arbeiten, die wollen etwas anders machen, etwas besser machen.
Aber ihr macht ja auch andere Sachen im Produktionsprozess und so, nicht nur im Mindset.
Absolut, ja, aber ich glaube trotzdem, dass es damit anfängt. Ja? Weil nur wenn du etwas verändern willst, dann bist du auch bereit, das zu tun. Ja? Also sonst hörst du irgendwann auf, weil es ist kompliziert. Es ist halt... Du musst ja überall hinterfragen, warum macht man das aktuell so, warum kann man das nicht anders machen. Du musst halt Lösungen und Wege finden. Und das ist immer komplizierter, als einfach die Dinge so zu machen, wie man sie immer gemacht hat. Ja, also glaube ich, bin ich davon absolut überzeugt, dass die Grundvoraussetzung da ist, dass man das überhaupt sich als Ziel setzt und das will. Und dass das im Unternehmen komplett verankert ist. Weil wenn Nachhaltigkeit, dann muss das überall gelebt werden. Dann reicht es nicht, wenn du das tust irgendwo für dein Office irgendwo Energie aus nachwachsenden Rohstoffen zu gewinnen, sondern dann muss das durchs komplette Unternehmen gehen. Dann ist jede Entscheidung, die getroffen wird, muss sich auch irgendwo danach richten, wie das Unternehmen tickt und wie die Werte des Unternehmens sind. Bei uns ist das der Fall. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Grundvoraussetzung. Und dann geht es halt darum, Schritt 1, überhaupt erstmal zu wissen, man kann es sich das eigentlich nicht so wirklich vorstellen, weil ich glaube, wenn du Bananen oder sowas verkaufst, dann weißt du, wo deine Bananen herkommen. Wenn du Mode verkaufst, ist das ganz anders, weil die Lieferkette viel länger ist. Und die meisten Unternehmen, die Mode verkaufen, wissen überhaupt nicht, wo die Teile herkommen, die sie da verkaufen. Ja, aber das ist halt der erste Schritt, zu wissen, wo was herkommt und wie es produziert wird. Und dann erst kann man eigentlich Sachen wirklich in Angriff nehmen und verändern. Und dann geht das halt vom Rohstoff, den man einsetzt, über die Chemikalien, die im Lieferprozess oder im Herstellungsprozess eingesetzt werden, bis zum Wasserverbrauch, Energieeinsatz. Da gibt es sehr viele verschiedene Facetten, die dann an sich angeguckt werden müssen. Also man kann leider nicht sagen, das ist ein Hebel, den ich drehen kann, sondern das sind sehr viele verschiedene, die dann in der Summe tatsächlich ein Produkt nachhaltiger machen aus unserer
Sicht. Aber Sie reden von nachhaltiger, also das ist jetzt irgendwie so ein Produkt von euch jetzt klimaneutral wäre, das ist auch nicht so.
Ist auch, das ist tatsächlich nicht so. Und ich glaube auch, also das herzustellen ist wahrscheinlich unmöglich, denn jedes Teil, was du irgendwo produzierst, verbraucht Ressourcen und verbraucht Energie. Du kannst das dann klimaneutral stellen, indem du irgendwie guckst, dass die Energie, die eingesetzt wird, entweder kompensiert wird, das machen, glaube ich, viele Firmen, oder die Energie, die eingesetzt wird, eben aus regenerativen Quellen erschaffen wird. Frage ist, ob du das wirklich dann in der Mode mit allen Bestandteilen machen kannst. Ist tatsächlich jetzt bei uns nicht der Fall. Ist das ein Ziel für die Zukunft? Kann sein. Wir haben uns darauf konzentriert zu sagen, okay, wir müssen die Art und Weise, also wir müssen das bearbeiten, was im Produkt drinsteckt, um ein besseres Produkt zu machen, also ein nachhaltiges Produkt. Und der nächste Schritt ist dann, sich damit aus unserer Sicht zu beschäftigen, wie können wir denn ein Produkt machen, was nicht nur einmal getragen wird und dann weggeschmissen wird, sondern ein Produkt machen, wo man hinterher ein neues Produkt draus machen kann. Das ist aus unserer Sicht die Lösung für diesen Modebereich, weil das Problem eigentlich ja ist, dass alles, was da im Moment produziert wird, dafür produziert wird, dass es irgendwann weggeschmissen wird und man eben neue Sachen verkaufen kann. Und ich glaube, das ist eigentlich das Grundproblem, was man lösen muss.
Mhm. Aber eigentlich kann die Lösung ja nur sein, wenn man Interviews mit dir liest oder Porträts, dann kommt es da mal so ein bisschen raus, dass Leute die einzelnen Produkte länger tragen müssen. Mhm. Das ist das Einzige, was irgendwie hilft. Also jetzt das Produkt besser zu machen, heißt dann, Leuten zu ermöglichen, es länger zu tragen. Wobei mein Gefühl ist, es gibt jetzt ja schon Jeans, die werden ja nicht so schlecht. Also die kann man ja jetzt schon 20 Jahre tragen, rein theoretisch, ohne auffällig zu werden im sozialen Alltag. Also ist da überhaupt noch so viel Optimierungspotenzial? Oder also jetzt ein Hoodie ist jetzt ja auch, wenn ich von H&M kaufe, 10 Jahre haltbar eigentlich.
Ja klar, aber die Frage ist halt, tust du das dann auch, ja? Also trägst du das Teil dann auch?
Nee, weil ich modeaffin bin. Die meisten Menschen irgendwie das Gefühl haben, Modekonsum, weiß ich nicht, da hat ja 1000 andere Gratifikationen, als jetzt, ich habe das ohne Löcher. Also das ist ja irgendwie keine Problemlösung, die wirklich mehr bedient wird, sondern es wird dann, werden dann für die Konsumenten, mich inklusive, alle möglichen anderen Probleme gelöst oder Gratifikationen erfüllt.
Okay, aber das, also ich glaube, das eine ist halt, dass man sagen muss, so im Ende, das Einzige, was wirklich nachhaltig wäre, wäre halt gar nichts mehr zu kaufen. Ja? Also wenn man es jetzt mal wirklich ehrlich betrachtet. Ich glaube aber, dass das unrealistisch ist. Ich glaube auch nicht, dass ich dir sagen kann, du darfst nicht mehr in Urlaub fliegen. Weil ich glaube, dass das mittlerweile so in uns verankert ist, dass wir sagen, okay, wir wollen aber andere Kulturen tatsächlich kennenlernen. Du kannst niemandem verbieten zu reisen. Und wie willst du nach Neuseeland kommen, wenn nicht mit dem Flieger? Ja? Also wird auf jeden Fall eine lange Reise werden. Ich glaube, das ist schwierig. Ich glaube, es gilt halt, den kompletten Verzicht zu predigen, ist nicht die Lösung, sondern die Lösung muss sein, Alternativen zu entwickeln. Warum ist es nicht möglich, mit Solarenergie zu fliegen? Ja, das muss irgendwie der Weg sein. Technologieänderung, genau. Ja? Und ich glaube, so ist das in der Mode eben auch. Ja? Ich glaube, wichtig ist, dass du die Voraussetzungen dafür schaffst und dass dann beim Konsumenten aber auch irgendwo dass man irgendwie schafft, eine Verhaltensänderung zu bewirken. Nicht bei jedem, weil ich glaube, auch jeder Konsument ist anders. Ja? Ich weiß nicht, ob du einmal die Woche tatsächlich, also was bedeutet modeaffin? Ja? Also wenn es darum geht, wirklich statistisch sich das anzugucken, dann geht es darum, dass Leute, die modetrendaffin sind, die gehen einmal die Woche etwas Neues kaufen. Weiß nicht, ob du das tust. Nee. Ja? Und das ist mal das Erste, was halt aufhören muss. Ja? Also das kann nicht richtig sein, jemandem zu predigen, dass du jede Woche etwas Neues brauchst. Das ist partout falsch. Ich glaube, sowas muss halt, das muss raus aus den Köpfen. Und es muss wieder dahin gehen, dass Produkte einen gewissen Wert haben. Wenn du eine Jeans 10 Jahre trägst oder auch 5 Jahre trägst, ja, dann ist das schon mal ein erster richtig guter Schritt. Ja,
also. Aber was heißt das für euch jetzt als Firma? Also macht ihr, ist das für euch jetzt ein Differenzierungsmerkmal? Also verkaufst du jetzt mehr? Also, oder musst du genau, also sind für dich die Kollektionen, das Design weniger wichtig, weil Leute euch aus anderen Gründen kaufen? Oder sieht man solche Effekte?
Nee, ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Also das Design ist natürlich nicht weniger wichtig, weil ich glaube, im ersten Schritt kaufen Menschen etwas, weil es ihnen gut gefällt. Ja, und das muss bei uns auch so sein. Wir können das nicht kompensieren. Wir können nicht sagen, es gefällt dir nicht, aber es ist nachhaltig. Das ist auch keine Lösung. Sondern eine Lösung ist es dann, wenn es dir gut gefällt, wenn der Preis akzeptabel ist für dich. Wenn es dann noch nachhaltig ist, ich glaube, dann kaufst du eher bei uns als woanders.
Aber ist es nicht auch so ein bisschen irreführend zu sagen, dass das nachhaltig ist, weil es ist ja nur ein bisschen nachhaltiger. Du hast es ja selber, also das Beste wäre, es gab ja mal die Werbung von Patagonia, die gesagt haben, kauf diese Jacke nicht und haben dann irgendwie eine Jacke auf eine Anzeige gedruckt mit einer Jacke drauf und gesagt, kauf sie nicht, so, das, wo man auch so dachte, okay, was soll das jetzt? Sind wir nicht alle irgendwann, beißen hier irgendwann die Katze in den Schwanz sozusagen?
Ja klar, ich meine, im Endeffekt hast du recht. Also eigentlich müssten wir jetzt hier nackt sitzen, das wäre besser, ja. Klar, ja, aber so willst du das?
Ne? Nee, nee.
Also das, ich, und dann glaube ich, geht es darum, okay, wenn das nicht die absolute Lösung, wenn das Radikale nicht die einzige Lösung sein kann, weil sie unrealistisch ist, müssen wir trotzdem lösungsorientiert denken. Und dann glaube ich, ist es halt besser, ein Produkt zu machen, was nachhaltiger ist und das zu verkaufen, als zu sagen, okay, es gibt halt schwarz und weiß, entweder nackt oder halt Produkte kaufen, die schlecht sind, sag ich mal. Ja?
Ist denn diese hohe Begeisterung vieler Modeleute für das Thema Sustainability, jetzt eigentlich tut das die Sache eigentlich gut, aber ich habe das Gefühl, es gehen gerade so Videos durchs Netz, es gibt einen amerikanischen Komiker, der so zusammengeschnitten hat, wie dann irgendwelche CEOs sagen, oh, big thing is sustainability und so, das ist eigentlich schon fast lächerlich, dass dann da irgendwie so Fashion-Leute da so sagen, jetzt das Nachhaltigkeit ist das ganz große Thema und so. Und das klingt halt irgendwie so hohl, also das, wenn man gerade im Zusammenschnitt, man hat das Gefühl, es ist irgendwie so, es wird zu seinem zu seiner Hülse. Kommt das auch so vor? Und wird damit ein Wertlöser. Also es wird damit inflationär und überall steht es drauf und es kann keiner prüfen und es gibt auch keine unabhängige Organisation, hast du gerade selber gesagt, die sowas messen kann und am Ende denkt man sich, ja, irgendwer erzählt uns wieder irgendwas.
Absolut, das ist das, was ich gesagt habe. Ja, also ich glaube, im Moment ist es tatsächlich so, dass jeder auf diesen Bereich aufspringt, weil es gern gehört wird. Ich glaube, der Unterschied bei uns ist, dass wir das vor 13 Jahren gemacht haben, weil wir sehen, dass es notwendig ist. Und wird das etwas verändern? Also ich glaube, auf der einen Seite ist es gut, dass die Leute darüber reden, denn nur darüber, dass sie darüber reden, so, wir würden hier nicht sitzen, wenn da nicht draußen Leute schreien würden, Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit und Coca-Cola eine große Kampagne machen würde, wo drauf steht, bring deine Flasche zurück. Ja? Also dann würden wir hier nicht sitzen, denn das ist im Endeffekt das, was gerade der Zeitgeist ist. Und ich glaube, das ist gut, dass das so ist, denn das schafft Aufmerksamkeit und Bewusstsein.
Aber für dich als Unternehmer, nimmt es dir deinen USP weg? Was jetzt alle sagen, weil
ja,
die
klar.
Differenzierung ist nicht mehr da.
Ich glaube aber trotzdem daran, dass der Konsument nicht völlig blöd ist. Ja? Und ich glaube daran, dass der Konsument durchaus irgendwann in der Lage ist, zu unterscheiden zwischen die reden nur und die machen wirklich. Ich glaube, das sollte man auch dem Konsumenten halt oder dem Menschen generell nicht absprechen. Ja? Also ich würde das schaffen und ich denke, deswegen schaffen das alle anderen Menschen auch. Ja, also irgendwann zu differenzieren zwischen denen, die das nur rausschreien als Botschaft und denen, die halt sagen, okay, wir wollen wirklich etwas machen und tun das auch.
Ihr habt jetzt zuletzt das Cirque-Tee rausgebracht. Das ist ja schon auch nochmal ein neues Modell, der ganzen Sache zu begegnen. Beschreib mal, was das ist.
Ja, tatsächlich haben wir es ja noch gar nicht rausgebracht.
Angekündigt.
Genau, wir haben es angekündigt. Also für uns ist das, also für uns geht es halt darum, eine richtige Lösung zu schaffen für die Probleme, die diese Industrie hat. Und die sehen wir halt darin, dass man dahin kommen muss, aus alten Sachen neue zu machen. Und dieses Circular Tea ist der erste Schritt dahin, dass wir es wirklich schaffen, aus unseren alten getragenen Teilen ein neues Teil zu machen.
Das heißt, Leute geben das zurück.
Das ist das Ziel, ja. Also dass Leute ihre alten getragenen Produkte irgendwann zurückgeben und wir ein neues daraus machen können.
Und ist das in Zukunft realistisch oder ist das?
Wir haben es geschafft, tatsächlich ein Produkt herauszubringen, was aus alten Produkten von uns gemacht wurde. Dazu muss man sagen, zu 50% aus alten Produkten und zu 50% aus Neuware. Weil es aktuell rein mechanisch, physikalisch noch nicht möglich ist, einen höheren Prozentteil von alten Produkten zu benutzen, als das jetzt der Fall ist. Das ist dann das Ziel, ne? Und dann kann man halt sagen, so ja, gehst du damit erst raus, wenn du das geschafft hast, oder gehst du damit jetzt schon raus zeigst, dass du auf dem Weg dahin bist. Und wir haben uns halt für Letzteres entschieden, weil wir einfach glauben, dass wir wollen viel mehr Menschen mitnehmen, die Teil dieser Veränderung sein wollen. Und ich glaube, jeder Schritt, den man beweisen kann, wo man halt wirklich sagen kann, hey, hier ist eine Alternative, ist da der richtige. Ich versuche dir erstmal zu erklären, wie das Ganze stattfindet. Ja, du sammelst alte Teile ein, du sortierst die in verschiedene Farben und dann schredderst du diese Teile, um aus den geschredderten Teilen ein neues Garn zu machen. Aus dem Garn dann einen Stoff zu stricken und daraus dann irgendwann ein neues T-Shirt zu machen. Und dieser Prozess konnte bisher nicht so gemacht werden, rein mechanisch nicht so gemacht werden, dass man aus einem hochwertigen Stoff, also einem T-Shirt-Stoff, wieder ein T-Shirt machen kann. Dass man das irgendwo aus einem T-Shirt irgendwann ein paar Socken machen kann und aus einem paar Socken irgendwann ein Dämmmaterial für Wände oder sowas, das ging. Also so ein Downcycling-Prozess, das war auch vorher schon möglich. Aber Maschinenpark so aufzubauen, dass man aus einem hochwertigen Produkt wieder ein hochwertiges Produkt macht, das war bisher nicht möglich. Und dieser Produktionspartner, der hat sich die Mühe gemacht und hat das tatsächlich sich das Ziel gesetzt und hat es geschafft, mit verschiedensten Herstellern von Maschinen verteilt über ganz Europa eine solche Lieferkette zusammenzubauen. Ja, also Maschinen gesucht, die tatsächlich diesen Schredderprozess so hinkriegen, dass nicht zu viel und nicht zu wenig kaputt gemacht wird. Prozesse, Maschinen gefunden, die in der Lage sind, das wieder aufzubereiten, um da eine Faser draus zu machen, die man wieder weiterverwenden kann und so weiter und so fort. Und jetzt gerade ist dieser Produktionspartner dabei, in Portugal in eine alte Spinnerei, ein 300 Meter langes Gebäude, diese Produktionsmaschinen von den verschiedenen Herstellern hintereinander zu bringen und daraus eine Kette zu machen, wo man wirklich am Anfang alte T-Shirts hinlegen kann und am Ende ein neues T-Shirt rauskommt. Und wir sind der quasi Entwicklungspartner. Das heißt, mit unseren Produkten sind die ersten Prototypen entstanden. Auch nicht nur einer, sondern natürlich so ist das mehrfach versucht worden, bis wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir halt sagen, hey, das ist ein richtig gutes Produkt, das kann so in eine Produktion gehen. Und das ist noch entstanden bei diesen Maschinenherstellern. Ja? Das heißt, da ist unser T-Shirt genommen worden, eingepackt worden, zum ersten Maschinenhersteller gefahren worden, geschreddert worden, dann sind die geschredderten Produkte zum nächsten und so weiter. Und jetzt sind wir halt gerade dabei, mit diesem Partner zusammen da eine Supply Chain aufzubauen, die gewährleistet, dass das tatsächlich in eine Serienproduktion gehen kann. Das ist jetzt noch nicht der Fall. So, Ziel ist es, dass Anfang nächsten Jahres...
Und wo gebe ich die Sachen zurück? Schicke ich die dann? Oder?
Ist alles noch nicht so hundertprozentig gelöst, aber das ist die Idee.
Ja? Ich meine, das Ganze rumschicken ist ja auch nicht ideal. Also ich meine, gerade, wenn man jetzt überlegt, ihr verkauft auch viel über Online-Shops, ist es ja. Wenn selbst wenn das Produkt okay ist, ist ja diese ganze Idee, dass ich schicke dir was zu.
Ja. Also wir haben noch keine perfekte Lösung, sag ich mal. Wir haben jetzt keine Stores, keine eigenen, wo wir sagen könnten, wir sammeln die Produkte.
Machen Stores für euch keinen Sinn?
Doch, ist auch irgendwo in der Planung, aber wir haben es einfach bisher rein kapazitätstechnisch noch nicht geschafft, sowas zu machen, weil das muss man auch gut machen. Also einen eigenen Store so hinzukriegen, dass er auch hinterher kein totales Verlustobjekt ist, ist nicht so einfach. Und wir haben uns bisher konzentriert auf unseren Online-Vertrieb und auf den Wholesale und das ist jetzt einfach ein neues Projekt für uns. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, so dieses Thema Rücknahme, definitiv werden wir das halt starten online und wir werden halt starten damit, dass Leute, die ohnehin retournieren, also was Neues gekauft haben oder sowas, dass wenn sie retournieren, uns in diesem Retourenpaket die Sachen zurückbringen können. Dass dann hinterher die Lösung ist, wissen wir nicht. Aber es ist, glaube ich, ein guter erster Schritt. Und dann muss man halt daraus lernen und das irgendwie verbessern. Ja? Also es gibt das halt so noch nicht. Es gibt noch nicht ein Rücknahmesystem, wo man halt sagen könnte, okay, das funktioniert, keine Blaupause. Wir können jetzt nicht sagen, okay, der hat es schon gemacht, lass uns doch genauso machen.
Und da versucht er wirklich in die Modebranche, die Fashionbranche nach vorne zu bringen, vielleicht sogar zu disruptieren. Also ja. Das ist, da macht ihr was ganz Neues.
Ja. Absolut. Also es ist nicht so, als wären wir da die Einzigen. Da gibt es auch andere, die Ansätze fahren. Aber dafür zu sorgen, dass man seine eigenen Produkte zurücknimmt, erstens. Zweitens, daraus neue macht und dass diese Produkte ja auch nicht irgendwelche Produkte sind, sondern dass die schon einmal auch besser hergestellt wurden. Ja, das gibt es so noch nicht. Und das ist ein super spannender Schritt. Und ich werde ständig gefragt nach den und den und den Details. Aber ich kann da noch gar keine Antworten drauf geben. Ich glaube, für uns ist erstmal das Erste, dass es überhaupt möglich ist, dass wir das hinkriegen, dass wir genug Leute hinter uns bringen, die das auch wollen und tatsächlich sagen so, ja, das ist etwas, wo ich halt meine Stimme, mein Geld und so weiter für ausgebe. Das ist der erste Schritt. Und dann muss man halt sämtliche Probleme, die dabei aufkommen, nach und nach lösen. Haben wir bisher geschafft, werden wir auch noch ein zweites Mal schaffen.
Ich habe in meinem Umfeld einen oder anderen, der auch eine Modemarke gegründet hat, überlegt, eine zu gründen oder damit rumspielt auf einem gewissen Niveau. Würdest du das heute normal machen oder denkst du dir, oh Gott, lass das bloß sein, Modemarke gründen oder Label gründen, das ist, da gibt es viel bessere Sachen, die man machen kann, also nicht nur ökologischere, sondern auch wirtschaftlich sinnvollere Sachen mit seiner Zeit?
Ich würde niemals eine Modemarke gründen.
Nee?
Nee, habe ich auch nicht. Sondern wir haben ein Unternehmen gegründet, was Lösungen sucht, nachhaltig unsere Welt zu verbessern. Und das ist jetzt halt Mode in dem Fall. Aber ich hätte auch damals niemals ein Modeunternehmen gegründet.
Warum nicht?
Also, weil das überhaupt nicht mein Bereich ist. Ja? Also, ich bin kein Modedesigner. Hätte ich niemals gemacht. Also, ein Modeunternehmen gründen, hätte ich auch gar keine Ahnung von gehabt. Ja? Also,
aber ist das denn aus deiner Sicht, ich meine, du hast jetzt mit der Branche viel zu tun, ist das denn heutzutage noch zumindest wirtschaftlich attraktiv?
Ich glaube, eine Marke zu gründen, wo Leute halt sagen, okay, da will ich mein Geld für ausgeben, ist nach wie vor wirtschaftlich attraktiv. Und ich würde auch niemanden hindern wollen, eine Modemarke aufzubauen. Ich meine, der Markt ist halt ein gesättigter Markt. Das ist nichts, also das ist kein Wachstumsmarkt, zumindest in unserem Land Deutschland. Was den Umsatz angeht, ist das kein Wachstumsmarkt. Da müsste man dann halt irgendwie in andere Länder gehen, wo die Modeindustrie natürlich weiter wächst und auch der Markt weiter wächst. Es ist ein Verdrängungsmarkt. Da muss man dann schon echt einen Unterschied machen, weshalb der Konsument dann bei dir kaufen sollte und nicht woanders. Ich glaube, wenn man dafür ein außergewöhnliches Talent hat im Bereich Design, ist das absolut machbar. Wenn man eine Markenidee hat, wo Leute halt sagen, okay, das ist die Marke, dafür will ich stehen, das ist ein Lebensgefühl, da will ich dabei sein, ist das auch machbar. Ansonsten würde ich die Finger davon lassen.
Mhm. Und siehst du solche Unternehmen gerade irgendwo, dass die machen das gut oder die entwickeln da spannende Modemarken, also in eurem Segment?
Klar, also es gibt immer wieder Marken, die, ich glaube, es gibt immer wieder Marken, die gehen, weil sie einfach mit ihrer Zielgruppe gealtert sind und deswegen entstehen dann auch neue. Und da gibt es auf jeden Fall Marken, die spannend sind und die einen guten Job machen.
Sag mal ein paar Beispiele.
Ich meine, das ist natürlich auch immer eine Geschmackssache, aber ich finde halt Marken wie Acne toll, ich finde Woodwood macht was Tolles, ich finde hier aus Hamburg Marken wie Closed machen einen guten Job, die entwickeln sich weiter. Es gibt Marken, auch neue Marken, die irgendwie entstehen, die halt die eine Berechtigung haben. Es ist nicht so einfach, ja. Also es ist nicht so, dass das ein Selbstläufer ist. Vor allem mit dieser übermächtigen Konkurrenz, die man im Modemarkt hat, die von Inditex getrieben werden. Ne? Also wie viele Marken oder erstmal so wie viele Trends und wie viele Produkte so ein Zara macht, ist einfach unglaublich. Und also wie viele Zara Marken, Inditex, die dann auch, ja genau, ja, also Inditex quasi die Mutterholding von Zara und wie viele Marken, die dann auch ansonsten noch auf den Markt bringen, die irgendwelche Nischensegmente besetzen. Ne? Das ist halt, das ist nicht so einfach, dagegen anzukommen.
Der reichste Europäer ist, glaube ich, der Inhaber von Inditex, ne, in Spanien.
Mhm. Ja.
Also zeigt ja, also, dass man der reichste Europäer heutzutage wird mit Klamotten am Ende.
Absolut, ja, wie gesagt, das ist die größte Konsumgüterindustrie dieses Planetens. Ja. Also der Markt ist groß und da gibt es einige, die sehr stark dominieren in diesem Markt. Ne?
In welchen Ländern seid ihr unterwegs?
Wir sind hauptsächlich in Europa. Wir haben, ich glaube, mittlerweile in
30
oder 40 Ländern jemanden, der unsere Marke in seinem Shop vertritt. Aber das würde ich jetzt nicht sagen als aktiv.
Also Hälfte Deutschland, Hälfte andere Hälfte?
Hauptsächlich sind wir in Deutschland, Österreich, Schweiz. In den Niederlanden sind wir gut vertreten, in Belgien. In Frankreich haben wir über 40 Händler mittlerweile, die uns vertreiben. Ohne dass wir da jetzt großartig aktiv wären. Also ich glaube, das sind so die Kernmärkte.
Mhm. Wie lange machst du das noch, Abend Angels, so Schätzung? Machst du das bis zur Berufslebensende? Oder?
Kann ich mir keine Gedanken zu machen. Also was, sagen wir mal so, habe ich mir schon viele Gedanken zu gemacht. Immer wieder drüber nachgedacht. Ich mache das so lange, wie ich daran Spaß habe. Solange ich das Gefühl habe, dass ich einen Unterschied dafür machen kann. Wenn ich das nicht mehr habe, dann würde ich damit aufhören. Also ich habe jetzt nicht das Ziel, das irgendwann irgendwie zu verkaufen, sondern es geht mehr darum, habe ich persönlich das Gefühl, dass mit meiner Arbeit und mit meinem Kopf und so weiter da noch etwas zu machen ist oder nicht. Ich glaube, wenn ich das nicht mehr hätte, dann würde ich das an jemanden abgeben, weil ich müsste immer was selbst machen im Unternehmen. Ich könnte nicht einfach etwas besitzen und dann so von außen steuern. Das wäre nicht mein Ding.
Mhm. Aber bist du am Ende mal als letzte Frage so ein bisschen grundsätzlich optimistisch, dass das, was notwendig ist, um sozusagen unseren Planeten irgendwie am Leben zu halten in den nächsten Jahrzehnten und das, was zumindest die Fashionbranche dazu beitragen kann, dass das wirklich ernsthaft jetzt schon angegangen wird? Oder denkst du dir, dass es in Summe zu kompliziert und das wird erst dann wirklich signifikant besser, wenn es richtig knallt und irgendwelche Länder anfangen, krasse Sanktionen zu erlassen oder wirklich Verbote zu erteilen, irgendwie sowas?
Ich glaube beides, ne? Also ich glaube erstens optimistisch ja, ich glaube ohne das kannst du eh einpacken. Also wenn du nicht daran glaubst, dass wir jetzt noch etwas tun können, dann ist das ist dieses Gespräch hier schon eigentlich überflüssig. Deswegen absolut, und sonst hätte ich dieses Unternehmen nicht gegründet und würde das nicht immer noch machen. Ich glaube, die Modebranche alleine reicht natürlich absolut nicht aus, um da wirklich substanziell
was für eine Summe,
aber es ist ein Teil davon. Absolut, ja.
Also
ich, genau, richtig. Also ich glaube, es ist es notwendig ist, dass Konsumenten genauso wie Unternehmen und auch Staaten einfach das Thema ganz oben auf die Agenda setzen und Lösungen dafür finden. Und das muss jetzt passieren. Da gibt's jetzt, wir können nicht noch länger warten. Das ist, glaube ich, wichtig. Wie gesagt, wenn ich nicht den Optimismus hätte, dann würde ich das jetzt nicht machen, weil dann kann man wirklich leichter Geld verdienen als das, was wir hier tun. Deswegen, das ist die Grundvoraussetzung. Ja, und das ist so.
Also
ich glaube schon, dass das noch möglich ist. Aber nur, wenn da jetzt echt mehrere Leute dran arbeiten. Aber ich weiß auch, dass da in den nächsten Jahren eine ganze Menge mehr noch möglich sein wird und getan wird. Ja, wenn denn dann wir alle auch tatsächlich sagen, dass wir das wollen.
Okay, also ich meine, du steckst ja tief drin. Du kennst ja die Produktionsprozesse und die Wettbewerber und hast ja ein Gefühl dafür, viel mehr als andere.
Also wir haben schon mit Leuten gesprochen, die Ideen haben, wie man CO2 aus der Luft rausholt und daraus hinterher Garne für Produkte macht. Ja. Also ich glaube, dass da in den nächsten Jahren eine ganze Menge kommen wird, wenn dieses Bewusstsein aufrechterhalten wird, dass etwas passieren muss und wenn dann auch der Wille von Menschen da ist, dafür Geld auszugeben. Also mit ihrem Geld quasi die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wenn das gegeben ist, dann wird auch Wirtschaft nachziehen und es werden Unternehmen kommen, die, ich bin da felsenfest von überzeugt, dass solange man Geld mit etwas Gutem verdienen kann, wird Gutes mehr werden. Ja, und das glaube ich, ist ein ganz starker Motor für Veränderung.
Okay, also trotz dieser Thematik, dass die Masse der Menschen häufig ist nicht so sehr nach gutem Streben, sondern nach persönlichem Vorteil oder Ersparnis oder sowas.
Mhm.
Das meinst du, lässt sich drehen?
Glaube ich schon, ja. Also ich glaube, wenn man eine gewisse kritische Menge an Menschen hinter sich bekommt, die da darüber erzählen und dann auch Lösungen findet, die, die dir auch etwas bringen und die auch bezahlbar sind, dann glaube ich, dass das geht, ja.
Eine Sache, die mir noch so gerade einfällt, dieses ganze Shaming, was jetzt ja so Flight-Shaming gibt es schon so, es gibt irgendwie Food-Shaming zum Teil, aber im Fashion-Bereich, wenn ich jetzt so sehe, da gibt es ja diese Hauls und Leute, die halt shoppen und dann ist Black Friday und dann, weiß ich nicht, haben halt Leute hunderte von Sneakers und dann posten ihre riesigen Sneakersammlungen und so. Glaubst du, dass das in Zukunft auch sich drehen wird, dass man sagt, okay, oder weiß ich nicht, Ankleidezimmer voller Klamotten, dass das auch irgendwann, jetzt ist es ja irgendwas fast schon was das Positive, oder Leute auch irgendwie Prominente posieren stolz vor Sneakersammlungen und dass man in 10 Jahren denken wird, okay, der hat es nicht mehr alle, der spinnt und dass man dann irgendwie eher aus den Augen der nächsten Generationen sagt, okay, der Typ hat mit hier die Erde mit der meisten kaputt gemacht mit seiner scheiß Sneakersammlung. Also dass das irgendwie sich richtig dreht, also nochmal komplett weg von dem, wie es jetzt ist?
Das ist eine spannende Frage. Ist auch die Frage, ob das halt so der, ob das sein muss. Ja? Also ich glaube, dieses sich dafür zu schämen, dass man fliegt, ja, passiert. Passiert gerade im Moment, weil das Bewusstsein steigt und auch klar ist, was so CO2-Ausstoß von einem Flug von Frankfurt nach New York und zurück ausmacht. Ich glaube halt, auch da glaube ich einfach so, wir müssen dafür sorgen, dass es dafür halt Lösungen gibt, weil ich glaube nicht, dass wir aufhören werden zu fliegen. Ich glaube da einfach nicht dran. Ich glaube, wir werden eher zugrunde gehen, als dass wir aufhören zu fliegen.
Und Sneakers zu kaufen.
Wahrscheinlich auch, und Sneakers zu kaufen. Ja. Also ich glaube, es wird immer Menschen geben, die, also es ist immer die Frage, gibt es dann immer noch genug, die das nachmachen. Ja? Also ich meine, einer macht den Unterschied nicht, sondern es werden hinterher viele sein, die dem nacheifern, die hinterher tatsächlich was kaputt machen.
Klar, aber dieses Positive, halt, ich brüste mich mit Tausenden von Sneakers und man denkt, das braucht kein Mensch, was soll der Scheiß, du machst eher die Welt kaputt als, und jetzt feierst du dich dafür auch noch mit deinen, oder es gibt ja andere Beispiele, ne? Wie das Jugendliche auf der einen Seite protestieren und dann andere oder vielleicht sogar die gleichen oder andere dann irgendwie posten, dass sie jetzt irgendwo in einem Hall ganz viele Klamotten sich eingesammelt haben und so. Das ist ja irgendwie auch ein bisschen schizophren. Das,
absolut.
Wenn man das so hört, wenn man dich so hört, dann denkt man, der Moment wird kommen, wo halt diese Sachen, die jetzt eher so positiv und gepostet werden, wo sich Leute halt irgendwie eigentlich cool finden, wo irgendwann so eine Verantwortungssituation kommt, wo man dann sagt, okay, krass, was da mein Vater damals gemacht hat, der war ja verrückt, ja.
Ich glaube, es hat was damit zu tun, wie ich gesagt habe, ne? So, dass das Bewusstsein erstmal dafür da sein muss, dass Mode überhaupt was kaputt macht. Das ist einfach noch nicht so angekommen. So, für Fliegen schämt man sich, für Mode noch nicht, weil keiner so richtig weiß, was eigentlich das Schlechte daran ist. Sobald das so ist, ich bin gespannt, ja. Also, wenn ich das jetzt sehe, wenn wir auf so einer Friday for Future-Demo dabei sind, da gibt es auch divers, also da gibt es so viele unterschiedliche Menschen. Da gibt es die einen, die halt auf eine Demo gehen und mit dem Plastik-Kaffeebecher dabei unterwegs sind. Ja? Also so demonstrieren und handeln sind dann zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und auf der anderen Seite gibt es halt wirklich, wird mir das oftmals von Eltern erzählt, dass ihre Kinder anfangen zu sagen, hey, ich will nicht mehr fliegen. Ich will nicht mehr, dass wir in den Urlaub fliegen. Ich will, dass wir jetzt irgendwo in die Nähe fahren mit irgendwas. Und ich glaube, das hat halt eine Wahnsinnspower. Ne? Das kann schon echt was verändern. Also ich glaube, ich bin gespannt, ja. Also ob das hinterher mit den Sneakern so funktioniert. Dafür ist, wie gesagt, der erste Schritt ist halt zu sagen, okay, Mode macht einen Unterschied. Das, was du kaufst, macht einen Unterschied. Oder kann einen Unterschied machen, denn das, so eine Sneaker-Sammlung, die verbraucht Ressourcen und wichtiger wäre, dass du dein Geld für die richtigen Sachen einsetzt. Ob man damit verhindert, dass da Leute sind, die hinterher 150 Paar Sneaker haben, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Ja? Also ich hoffe einfach, dass in der breiten Masse das Bewusstsein
wächst. Wenn du das wüsstest, Martin, dann wäre alles anders.
Genau.
Also, in dem Sinne, wir haben schon lange gesprochen, jetzt driften wir ab ins Spekulative, ins Philosophieren. Ich glaube, sehr interessante Geschichte, was ihr da gemacht habt. Sehr, ja, jetzt schon langatmig in der Startup-Szene. 13 Jahre ist schon echt eine lange Strecke, da gibt es wenige. Und ich meine, bald 40 Millionen Euro Umsatz ist zumindest wirtschaftlich, glaube ich, echt eine super Leistung. Profitabel dabei. Und nachhaltig, mehr als andere, was immer das dann genau heißt, haben wir jetzt ein bisschen drüber gesprochen. Vielen Dank, dass du da warst.
Cool, vielen Dank, dass ich da sein konnte.
Alles klar. Ciao, ciao.
Ciao.
Bevor alles vorbei ist, Hinweis in eigener Sache. Wir haben unseren SEO Pro Report draußen. Auf 156 Seiten haben meine Kollegen sich mit dem Thema SEO auseinandergesetzt, Expertenwissen eingesammelt, 17 Screencasts erstellt, Checklisten, Templates, praktische Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Thema Suchmaschinenoptimierung, Tools dazu und ihre Anwendungen. All das, ihr wisst ja, wir machen das monatlich. Jetzt in diesem Falle nochmal für Professionals im Bereich SEO. Unterstützt haben uns dabei vor allen Dingen André Alper, Maggie Müs und Matthäus Michalik von Klarneo. Ohne die wäre es nicht möglich gewesen. Ich glaube, jetzt ist ein richtig, richtig gutes Paket für alle, die noch tiefer ins Thema SEO einsteigen wollen. Wer mehr wissen möchte, omr.com/report.